Wir wollen heute ein Wort Gottes zur Betrachtung nehmen, und zwar aus Johannes 1, den Vers 11. Johannes, Evangelium, Johannes 1, Vers 11. Da heißt es, er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Soweit. Wieder einmal stehen wir gemäß der Kalenderangabe vor einem Weihnachtsfest. Jeder kann sich am Kalender davon überzeugen. Richtig genommen ist es der Geburtstag unseres Herrn Jesus. Er hatte auch Geburtstag. Eine ganze christliche Welt nimmt am Geburtstag teil, ohne ihn zu kennen. Für mich ist es immer eine blamable Sache, eine Situation zu anderen Leuten zu kommen, um dort zu hören, es wird gerade Geburtstag gefeiert. Und zwar deshalb, weil man nicht hineingehört in diese Situation. Fremde Leute gehören an dem Tage nicht hinzu. Es ist Tag oder ein Tag unter Verwandten und Freunden, könnten wir sagen. Die besonders geladen sind. Ein Ungeladener wird immer eine Sonderposition einnehmen. Und weil die Welt unseren Herrn Jesus nicht kennt und dennoch den Tag feiert, kommen die abwegigsten Dinge zustande. Die überwiegende Geschäftswelt erlebt Weihnachten im zielgesetzten Wunsch großen Umsatzes. Andere können auf die mit Weihnachten verbundene Tradition nicht Verzicht leisten, wo der Heidenbaum brennt. Die Egoisten unter den Menschen erleben und leben die Tage vor dem Fest im Nervenkitzel der zu erwartenden Geschenke. Obgleich Gottes Liebe nur die eine Seite überhaupt hat, sich zu geben, als von anderen auch nur das Allergeringste zu erwarten. Für wieder andere, viele, zählt Weihnachten zu den Abläufen religiösen Lebens und so weiter und so weiter, sodass wir zu einem Schluss kommen und sagen müssen, und wir? Wir, nun, wir blicken ins Wort. In das Wort Gottes, die wir ihm gehören, die wir mit Christus verbunden sind und zur Familie Gottes zählen. Wir haben ein Recht an Christus. weil er ein Recht an uns hat. Und das ist Gemeinschaft. Und dann lesen wir, weil wir ins Wort Gottes hineinschauen, die eindrucksvollen Mitteilungen in den Evangelien. Wie unser Herr in seiner Erniedrigung den Weg des Fleisches ging und in einem furchtbaren Tod endete. Und dann suchen wir weiter im Wort. Und zwar suchen wir im Wort weiter nach der Weihnachtsfeier oder nach der Geburtstagsfeier Jesu und finden sie nicht. An sich schade. Dafür zeigt uns aber der Heilige Geist die Schrift und wir lesen etwas über diese Frage in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 16. Und dort vernehmen wir etwas über diese Frage, wo es heißt, daher kennen wir von nun niemand nach dem Fleische, wenn wir aber auch Christum nach dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr also. Und dann kommt ein Punkt. Und dann ist das Thema beendet. Und weil die Heilige Schrift, die Bibel, überhaupt keine Widersprüche enthält, steht nichts vom Geburtstagsgedächtnis an Christus im Wort. Sollen wir denn des Herrn nicht gedenken? Doch, müssen wir sagen. Und es sind die Worte unseres eigenen Herrn selbst, die wir über sein Gedächtnis in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 24 und 25 lesen, wo es heißt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und da finden wir das Gedächtnis seines Todes. Tja, das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Man sollte sie eigentlich nur kennen, mehr nicht. Das Übrige bewirkt dann der Heilige Geist, der uns ja in alle Wahrheit leiten will. Und wenn der Heidenapostel Paulus, wir haben sicherlich von ihm schon gelesen oder gehört, im Brief an Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 8, vom Gedächtnis redet. Der redet dort vom Gedächtnis. Welches, sagt er, wir zu halten haben? Dann spricht er von Christum. Aber nicht zu Weihnachten oder vom Weihnachtsmann. Kein Wort davon. Sondern, wie es dort heißt, auferweckt aus den Toten. Immer wieder todesverbunden. Und wir freuen uns sehr, dass der Herr vor bald 2000 Jahren im Fleische kommend geboren wurde. Denn wenn er nicht gekommen wäre, das Wort der Überschrift, er kam, unseres Textwortes, das Gedächtnis aber hat Gott in seinen Tod gelegt. Damit wenden wir uns dem Textwort zu, wo wir lesen, er kam. Er, unser Herr, der es nicht notwendig hatte, auf diese krumme, sündenbuckelige Erde zu kommen, er kam. Er ließ uns nicht im Stich. Er kam, weil er uns lieb hatte. Er liebte uns, obwohl er keinen Anlass an uns hatte. Er liebte uns, weil er an uns Gegenstände sah, die für ihn wert waren, geliebt zu werden. Er kam, er, der Schöpfer Gott. Er kam zu uns auf diese Erde mit einem Ziel. Das Ziel seines Kommens war, zu leiden und zu sterben, indem er unsere Sünden auf sich nahm. Die Rettung unserer Seelen zu bewirken, um die es ja ging. Allein schon bereit zu sein, zu kommen, ist die Spitze der Liebe Gottes gegen die Feinde, die wir ja alle waren. Um diesen Weg der Demütigungen, um diesen Weg der Verwerfung zu gehen, musste der Sohn Gottes ganz Mensch werden. Und als Mensch vermochte er dieses allein nur im Gehorsam. Darum redet das Neue Testament von dem Gehorsam des Sohnes des Menschen. Wie wir lesen, da wird Bezug genommen auf die Tage seiner Krippenzeit. Darum, als er in die Welt kommt, spricht er, Hebräer 10, Vers 5. Als er in die Welt kommt, spricht er. Wir gehen zwei Verse weiter. Da sprach ich, siehe, ich komme, Punkt, 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 um deinen Willen, o Gott, zu tun. Hebräer 10, Vers 7 dann. Gehorsam. So können wir sagen, er kam, um gehorsam zu sein. Er, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig war. Das ist wert, darüber nachzudenken. Weil wir dabei erfassen, wer wir sind. Sonst bekommen wir es nicht recht mit. Sonst suchen wir menschliches Recht. Und dann sind wir nicht in dem Zustand, in den der Herr bereit war, sich hineinzubegeben, obwohl es gar nicht seine Seite war. Nur und allein nur im Gehorsam war das wunderbare Werk vom Kreuz möglich. Und Christus, der Herr, er kam, um sich ermorden zu lassen. Er kam mit dem Wissen und Wollen, dies an sich geschehen zu lassen. Die verlorenen Menschen kommen nicht zum Herrn. Die kommen nicht. Er kam zu den Verlorenen. Die Verlorenen kommen nicht zum Herrn. Obgleich durch ihr Kommen zu ihm ihnen ewiges Leben wird.
Sie kommen nicht. Jetzt sehen, wie verdreht wir alle sind durch die Sünde. Solche Verrücktheit in Menschen kann nur die Sünde bewirken. Der Mensch ohne Gott ist toll und verrückt. Ich sag's hier so deutlich. Die Erretteten, obgleich sie errettet sind, kommen in der einen Sache nicht zum Herrn. Um sich durchheiligen zu lassen, kommen genauso nicht. Weil sie lass und lau sind, weil sie sich so wie sie sind, sich besser gefallen. Obgleich großer Lohn auf sie wartet, weil sie die Errettung schon haben. Er kam, sagt Gottes Wort, als die Zeit erfüllet war. Er kam. Und wir? So müssen wir weiter sagen, wohin kam er? Die Bibel sagt, in das Seinige. In das Seinige. Was war denn das Seinige, als er kam? Es war das, was sein war, was ihm gehörte. Und das war Israel. Im Gehorsam also kam er zu seinem Volke, um sich von den Seinen verwerfen zu lassen. So fragt der Prophet, was sind das für Wunden in deinen Händen? Ja, das sind die Wunden derer, die mich geschlagen haben. Im Hause derer, die mich lieben. Das sind die Seinen. Obgleich seine Ankunft über viele Jahrhunderte angekündigt war und die Propheten Einzelheiten von ihm vorhersagten, verwarfen sie ihn. Und das, was ihn zu Israel führte, war, dass er aus dem Stamm Juda kam. Mit seiner Ankunft stand Israel in der Entscheidung zwischen riesigem Segen und völligem Fluch. Wieder stand Israel vor der Entscheidung, wie schon einmal. Gerizim im Segen oder Ebal im Fluch. Sie hatten zu entscheiden. Christus kam mit seiner Herzensbitte, mit seinem tiefen Anliegen und seinem Wunsch für den Segen des Volkes. Der da zu seinem Volke kam, der hatte auch den Segen. Der brauchte nicht nur davon zu reden. Der hatte auch. Aber man wollte nicht
Nein, nein, man wollte nicht. Man will heute noch nicht, dass dieser über sie herrsche.
Weil er, wie man meinte, arm war, hätte er eine reiche Vergangenheit aus dem Hause der hohen Priesterschaft gehabt oder eines Königtumes.
Naja,
mit viel Geld, dann wäre auch an Erkenntnis gewesen.
Geschwister, die Gläubigen heute sind auch noch so. Nehmt's bitte ab. Ich könnte es sogar beweisen.
Er, unser Herr, genoss nicht das Ansehen der Menschen, weil er keinen Wert darauf legte, weil das Ansehen durch Menschen Sünde ist. Und dennoch offenbarte der in der Krippe Geborene den ganzen himmlischen Reichtum. Wohin er auch kam, und die Evangelien sind Zeugnis hiervon, da heilte er die Blinden und die Lahmen und die Kranken in der Vielfalt ihrer Gebrechen. Und wir, so viele wir unser Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, dass Christus Herr in uns ist, durften ewiges Leben empfangen. Mehr als das, was der Herr in den Lebenszeiten an den Kranken tat. Es war Zeit des Evangeliums des Reiches, in denen man Gott noch im Fleische diente, dadurch auch die Wohltat an den Menschen im Fleische. Deshalb auch die Heilungen am Leibe des Fleisches jener Israeliten damals. Wir sollten nicht unbedingt die Dinge dieser Zeitepoche versuchen, heute nachzumachen. Und der Christus kam zu ihnen. Wie denn? Im Fleische. Aber der Neid seiner Mitmenschen brachte sie dazu, ihn ans Kreuz zu schlagen. Die Bibel bestätigt, dass selbst der Statthalter von Roms Gnaden wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. So steht es geschrieben. Der wusste das. Ja, und dort ging der Herr Jesus einen ganz einsamen Weg, den du und ich nicht zu gehen brauchen. Ganz, ganz einsam. Verlassen von Gott. Verlassen von allen Menschen. Verlassen von denen, die er liebte, für die er sich anschickte, sein Leben hinzugeben. Er hatte keine großen Wünsche. Er hat seine letzten Wünsche seinen Jüngern geäußert. Er hatte ihnen gesagt, betet, aber sie schliefen. Das waren die Seinen, die ihm gehörten, an denen er sich erfreuen wollte. Im Alten Testament lesen wir bereits, er hatte auf etwas Trost gewartet, aber da war kein Tröster. Er war völlig verlassen. Das war eine Situation. Er war verlassen wegen unserer Sündenschuld. Das ist in unserem Textwort ausgedrückt und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Das ist das. Sie wollten ihn nicht. Lieber sollte der Mörder und Räuber Barabbas leben. Nicht aber der von Nazareth. Der Neid. Die Frucht des Neides. Einer Satanswurzel. Dabei war der Herr ihr König. Die Juden wollten's nicht, dass die Wahrheit am Kreuz zur Schau gestellt würde. Sie wollten's verleugnen, was er war, ihr König. Er war ihr König, den sie umbrachten. Auch wenn sie den Christus nicht aufnahmen, haben sie es weiter bis in die Ewigkeit mit ihm zu tun. Fluch oder Segen? Nach 1. Chroniker 29, Vers 22b heißt es, und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Male zum König. Unsere Frage ist hier, weshalb man den Salomo zweimal zum König salbte. Nun, der Salomo ist ein Schattenbild auf den Christus. Die erste Salbung des Salomo weist hin auf Lukas 19, Vers 38, wo der Herr als einziehender König gepriesen wird in Jerusalem, wie es heißt, der kommt im Namen des Herrn. Jawohl, dort kam er als König im Fleische auf die Erde. Wegen seiner Verwerfung einstmals hat er sich erneut angesagt zu kommen als König. Erst nach der zweiten Salbung Salomos saß dieser auf dem Thron und konnte so, 1. Chroniker 29, 23, als König Israels herrschen im Frieden. Und genau dahin weist dann Matthäus 23, Vers 38 bis 39, dass sie widersprechen werden, und das ist eine Aussage auf das millenäische Reich, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Diese Prophetie erfüllt sich dann im Tausendjahrreich, wo der Christus herrschen wird, anerkannt im Frieden jener vielen Jahre. Christus heißt ja der Gesalbte. Was aber den Vers 38 betrifft, so wurde das Haus des Vaters öde gelassen, steht dort, weil der Sohn Gottes es dort nicht mehr betrat. Wir sehen, wo Religiosität, auch christliche Religiosität ist, aber Jesus nicht den Mittelpunkt in den Herzen derer einnimmt, ist öde ist Wüstenei, ist der Fluch zu Hause.
Nach der Himmelfahrt Jesu herrscht Christus geistlich, wenn er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. So auch wenn er mit uns im Reich des Vaters sein wird, wird er Christus, das Haupt und die Glieder geistlich herrschen. Heute dienen wir dem Herrn im Geiste, Römer 8, Vers 4, durch das Kreuz ist uns die Rettung der Seele zuteil geworden. Durch die Rettung der Seele dürfen wir dem Herrn im Geiste dienen, was ansonsten nicht möglich ist. Damit steht die leibliche Gesundung nicht mehr im Vordergrund, wohl aber die Gesundung der Seele. Was nütze es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Doch, dann kommt's, die Hauptsache, Schaden nehme an seiner Seele. Wer nun in die Segnungen des Neuen Testaments eintritt, darf heute erleben, Kind Gottes zu sein. Das ist ein Gnadenvorrecht, welches der Herr niemand von uns übel nimmt, wenn er es nicht kapiert. Weil wir einen milliardengrößeren Wert in den Händen halten, als den wir erkennen. Dahin weist auch im Textwort dann anschließend der Vers 12, wo es heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir hatten in Vers 11 gehört, dass Israel die Seinen ihn nicht annahmen. Das war eine Annahmeverweigerung des größten himmlischen Geschenkes und der göttlichen Gabe seines geliebten Sohnes. Wer ihn nicht annimmt, kann auch keine Gemeinschaft mit Gott haben, weil der Vater den Sohn gesandt hat. Israel schloss sich aus der Gemeinschaft mit Gott auf dem Boden des Neuen Testaments selbst aus. Wenn nun die Schrift sagt, so viele ihn aber aufnahmen, da erkennen wir die Individualität der Errettung, also ganz persönlich und nicht mehr volksganz, wie im Alten Testament. Das heißt, wer ihn aufnimmt in sein Herz, in seinen Sinn, was hin zur Gesinnung führt, denen konnte der Herr nicht sagen, ihr seid Kinder Gottes. Das konnte er nicht sagen. Das konnten sie doch nur noch gar nicht sein, denn die neue Geburt zur Gotteskindschaft erfolgt durch Wasser und Geist nach Johannes 3, Vers 5. Im Wasser des Wortes vermochten sie wohl zu sein, weil der Herr in ihrer Mitte war. Der Heilige Geist aber war noch nicht ausgegossen, Johannes 7, Vers 39. Was aber zur Gotteskindschaft Grundbedingung ist. Deswegen gab er denen, die ihn aufnahmen, hier heißt es, das Recht, welches Recht? Kinder Gottes zu werden. Zukünftig. Hoffentlich verstehen wir das richtig. Das heißt, sie waren noch keine Gotteskinder. Allein die Aufnahme des Herrn aber brachte sie bereits in den Stand, dass sie solche Kinder würden. Der Herr, er gab ihnen das Recht, solche Kinder Gottes zu werden. Andere Übersetzungen bringen anstatt Recht das Wort Macht oder Vollmacht. Zwar waren sie noch keine Kinder Gottes, aber allein, dass sie den Herrn Jesus in sich aufnahmen, erbrachte ihnen die Zusage, dass sie bereits mit Gottes Recht in Gottes Vollmacht hierfür diese Kindschaft erworben hatten. Und genau das ist auch der Grund, weshalb sie in der Urgemeinde nach der Ausgießung plötzlich so viele Errettete hatten. Paulus redet in 1. Korinther 15, Vers 6 und sagt, plötzlich 500 Brüder auf einmal, wo kamen die denn über Nacht her? Das waren die. Denen hatte er vorher schon das Recht gegeben. Und als die Ausgießung da war, da hatten sie es. Dieses Recht ist durch die Tat am Kreuz eingelöst worden, so dass alle, die nach Golgatha ihn aufnehmen oder aufnahmen, Kinder Gottes sofort heißen. So bestätigt es auch Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, sagt er, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das ist eine Sache. Naja, es gibt sicherlich viele Titel in dieser Welt. Aber was für die Herrlichkeit Gottes überhaupt zählt, ist der gewaltige Titel, den Gott für Menschen, die seine Erlösung angenommen haben, zusteht, nämlich Kinder Gottes zu heißen. Ich habe euch nicht Knechte geheißen. Denken wir jetzt an die Geschichte der Königin zu Saba. Die war außer sich über das Sitzen der Knechte, über das Essen der Knechte, über die Kleidung. Die ist bald umgekippt, weil ihre Spitzenminister das gar nicht hatten. Das waren die Knechte. Wir sind nicht Knechte, sagt er. Freut euch nur. Wie sollten unsere Herzen voll Freude angefüllt sein in dem tiefen Bewusstsein, Kinder Gottes zu heißen? Nicht im Jahr einmal zu Weihnachten, nein. Sondern so oft sie des Herrn Tod gedenken, und dies geschah in der Urgemeinde an jedem Wochenersten. Das ist zwar ein Gedächtnis der Seinen in der Versammlung. Unser tiefes Bewusstsein der Gotteskindschaft sollte sich in Freude, in Dankbarkeit und Liebe zum Herrn täglich, ja noch mehr, wenn möglich stündlich erweisen. Sobald jemand den Herrn Jesus ins Herz aufgenommen hat, kann gesagt werden, er kam in das Seinige. Das findet bei jeder Bekehrung statt. Denn wir sind sein und sind sein Eigentum, die wir ihm gehören. Die Basis sowohl derer, die den Herrn vor Golgatha aufnahmen, um das Recht der Gotteskindschaft zu erlangen, wie auch jenen, die nach Christi Tod den Heiland und Erlöser ins Herz aufnahmen, um sofort Kinder Gottes zu werden, hatten ein gemeinsames Mittel. Ein gemeinsames Mittel. Also kein homöopathisches, das sage ich hier sofort. Deshalb lesen wir am Ende von Vers 12, denen, die an seinen Namen glauben, das ist das Mittel. Und das war in der Zeit des Evangeliums des Reiches, also vor, und in der Zeit des Evangeliums der Gnade, also nach Golgatha. Das war der Glaube. Der gleiche kostbare Glaube mit allen seinen Verheißungszusagen. Das war eine Verheißung, die der Herr ihnen gab, von denen er spricht, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das war eine Verheißung. Die erfüllte sich nur zeitlich kurz darauf. Selbst unsere Gotteskindschaft, die ja der Ausdruck unserer Errettung ist, geschah nach Gottes Gnade nicht ohne Glauben. Denn durch die Gnade seid ihr errettet. Und dann kommt mittels, das ist das Mittel. Also kein homöopathisches. Mittels des Glaubens heißt es da. Epheser 2, Vers 8. Der Glaube verbindet uns mit Christus, den Herrn. Und es genügt völlig, an seinen Namen zu glauben. Ich bin nur froh, dass das so geschrieben steht. Sonst gäbe es noch eine Sekte mehr, die behauptet hätten, man muss ihn gesehen haben. Sein Name, das ist derselbe gestern wie heute. Unveränderlich. Der Name über alle Namen, Jesus, der genügt. Wir glauben an seinen Namen, an den Namen Jesus. Denn in seinem Namen befindet sich seine ganze Person. Das ist auch der einzige Name auf dieser Erde, in der wir in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommen. Daher, wenn jemand ihn als Retter aufgenommen hat, ist der Herr in das Seinige gekommen. Sobald aber nach der Bekehrung der Glaubensweg in Treue und Gehorsam nicht gegangen wird, ist Christus nicht von der Errettung, sondern in der Frage des Wandels, unseres Wandels, nicht mehr aufgenommen. Wir können nicht zugleich die Welt aufnehmen und Christus nebenbei. Niemand kann zwei Herren dienen. Den Gott dieser Welt und den Gott des Himmels zugleich, es ist nicht möglich, beiden zugleich zu dienen. Und dann fehlt es an Glauben an seinen Namen. Wenn wir ein wenig Weltdienst in unserer Jesus-Nachfolge mitbringen, fehlt es an den Glauben an seinen Namen. Daher ist unser Glaube kein Weihnachtsglauben, wohl aber Glauben an seinen Namen, an den Namen dessen, den der Vater vom Himmel gesandt hat. Der Vater wusste ganz genau, ich kann keinen anderen senden als meinen geliebten Sohn.
Aber das war ein hartes, hartes Opfer, was da zustande kam. Bist du ihm dankbar? Ist dein Leben voller Dankbarkeit ausgerichtet? Wenn nicht, dann bekenne das vor dem Herrn als Sünde und erfreue dich deiner Gotteskindschaft, die durch das hohe Opfer Christi Jesu uns geworden ist. Amen.